Most Wanted. Letzte Woche haben wir hier direkt zu Beginn die Jäger geklärt, also die Hunters, die in dieser neuen Join-Serie, ne, wo jetzt gerade, ich glaube, die Filme jetzt gerade, dass Leute quasi wegrennen, Promi-Teams rennen vor den Hunters weg und sind jetzt gerade überall in Deutschland auf den Straßen und werden gejagt. Das heißt, wenn jemand bei dir klingelt an der Tür, dann könnte es einer von den folgenden Promis sein. Ich lese nur ganz kurz vor und du musst mir dein Highlight-Team sagen, was gerade wegrennt vor den Hunters. Team 1, Affe auf Bike und Gabriel Kelly. Team 2, Seabass und Chris von Bullshit TV. Team 3, Pia Tillmann und Siko Banach. Das Reality-Team mit Fluchterfahrung steht hier dabei. Dann Team 4, Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn. So, Podcast-Duo. Team 5, Steff Jerkel und Gina Beckmann. Und der Einzelkämpfer, also er läuft alleine davon, Paul Janke. Es gibt noch mehr Einzelkämpfer. Parshad, die Comedian, ne? Dann Simon Gose-Johann, auch er läuft alleine davon. Flying Uwe ebenso. Und zu guter Letzt Claudia Effenberg.
Also ich würde, glaube ich, bei mir nur reinlassen Simon Gose-Johann. Und Claudia Effenberg würde ich bei mir auch sehen, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch ein Gästezimmer, also warum nicht, ne?
Wenn man hier gewisse Teamfotos auch vor allem anschaut, dann sieht man sehr ästhetisch geschossene Fotos von Gabriel Kelly und Affe auf Bike zum Beispiel. Man sieht Siko und Pia, die natürlich irgendwie auch zueinander passen vom Foto. Man sieht das Podcast-Duo, ne, Elena und Lars natürlich, die da, ne, niemand muss ein Promi sein, natürlich das direkt das Podcast-Cover drauf. Aber dann kommt Gina Beckmann und vor allem Steff Jerkel, der gefühlt mit so einem Urlaubsfoto hier aufgeführt wird. Und wenn das jemand sieht, ich würde behaupten, niemand wird Steff Jerkel reinlassen bei der Tür.
Ja, ich würde aber auch nicht Paul Janke reinlassen zum Beispiel. Also ich weiß nicht.
Also ich würde Claudia definitiv reinlassen.
Ja, Claudia wäre schon ein bisschen iconic, aber auch, nee, also ich mache nicht mal den Postboten auf meistens. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle, Folge 282. Ich weiß nicht, welcher Tag ist. Auf jeden Fall habt ihr bestimmt einen entspannten Frühling gerade. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr dann quasi in entspannter Stimmung hier im Podcast reinhört. Ihr könnt natürlich auch gestresst des Todes sein und hier reinhören. Ihr seid immer willkommen bei uns. Und in dieser Woche ganz besonders, denn wir haben wieder mal was für alle Menschen dabei, Kampf der Reality Stars. Wir haben Experte für alles, das große Zwischenfazit nach zwei Folgen hier von Klaas-Expertin und damit auch die Begrüßung direkt Klaas-Expertin und heutiger Gast der Folge. Sie ist wieder da, hier ist Jana.
Gumo, also Klaas-Expertin finde ich super. Das nehme ich an als Zweitjob.
Naja, Expertin für alles eigentlich, ne? Bist du.
Also nee, Expertin für Klaas. Für Klaas.
Ja, also nochmal zur Erinnerung, Fernsehen für alle, Experte für alles und Jana ist auch, also ist mit beidem vertraut und wir auch in dieser Woche. Außerdem gibt es eine Hausaufgabe, die Jana an mich in dieser Woche gestellt hat und zwar hast du mich dazu eingeladen, würde ich mal sagen, eine Folge von den Wollnys zu schauen aus dem Jahr, boah, weiß ich nicht, aber
eingeladen geschätzt. Ist auch nett gesagt. Ich drück dir das durch die Blume, zwinge ich einfach Dennis, seit es, glaube ich, diesen Podcast gibt, immer wieder streue ich das so ein. Ja, ich könnte über die Wollnys reden, weil wir haben ja so eine Fernsehen für alles Gruppe. Und dann fragt er mal rein, ja, wer hat Lust, Themenvorschläge auch. Und ich komme dann immer nur, ja, ich habe die Wollnys geguckt. Und deswegen, ich habe das, ja, es war sehr nett von dir gerade formuliert.
Ja, du hast mich dazu eingeladen, also mehrfach und mit Nachdruck und so weiter. Also jetzt hat es mal geklappt, ich habe es gerne geschaut und das machen wir dann am Ende. Wir beginnen natürlich mit der Tagesaktualität im Trash-TV und zwar mit dem Kampf der Reality-Stars. Die erste Folge ist gelaufen, mal wieder in zwei geteilt bei RTL Plus. Und ja, den Cast haben wir letzte Woche hier im Detail besprochen. Von daher hört da gerne rein, falls ihr ja, so live googeln gerne mit anhört. Da haben wir das nämlich getan. Jetzt werden wir über die erste Folge sprechen. Nicht komplett detailliert. Meine Notizen sind auch gar nicht so ausführlich. Aber bevor wir zu Ailton, Martin und Co. kommen, die da nach und nach reingehen. Es ist Staffel 6 jetzt. Also mir ist das aufgefallen, es ist jetzt Staffel 6 von Kampf der Reality Stars, was schon krass ist. Und wenn man sich überlegt, die haben ja immer einen sehr großen Cast. Ne? Die haben ja immer 22 oder 25 oder so, die da teilnehmen. Auch in diesem Jahr sind es wieder, glaube ich, 22, 23. Und wenn man mal alleine rechnet, ne, was das bedeutet, wie viele da jetzt schon insgesamt teilgenommen haben, dann sind ja ne, bei 5 Staffeln mal 25, da sind wir ja bei 125 plus jetzt die 6. Staffel, da sind wir jetzt bei 150 Leuten oder so, die da schon teilgenommen haben, was schon krass ist. Ne? Und ich finde, deswegen sage ich es auch, dass man das in diesem Jahr, wir haben es ja letzte Woche hier bei der Cast-Besprechung auch schon gehabt, auch schon ein bisschen merkt, ne? Dass man jetzt schon auf so Streits aufspringen muss, die halt bei Germany Shore passieren oder so. Und also das, da merkt man es einerseits, ne, dass man nicht mehr die ganz große Auswahl hat im Reality Pool. Und andererseits merkt man es, finde ich, auch daran, dass natürlich die Formatbestandteile, wie zum Beispiel die Bestrafung, die sie ja immer bekommen nach dem Bestrafungsspiel, dass sich da auch jetzt schon Sachen irgendwie doppeln nach 6 Staffeln so. Und ja, da bin ich gespannt, wie sie das Ganze frisch halten können. Wir loben ja immer die Kreativität von Kampf der Reality Stars, deswegen bin ich überzeugt, da gibt es auch weiterhin gute Ideen. Aber es ist halt, hat natürlich so ein bisschen das Joko und Klaas gegen ProSieben-Problem, würde ich es nennen, weil ne, auch da, die sind super kreativ, aber wenn du halt einfach in so einer Schlagzahl Folgen rausbringst und so, ne, ja. Die 15 Minuten können nicht immer komplett innovativ sein oder auch die Bestrafungen, die Joko und Klaas machen müssen, die doppeln sich irgendwo dann natürlich immer so. Und jetzt finde ich analog dazu hier, die Bestrafung hier, ne, mit auf Klo gehen, hat mir jetzt auch schon 2-3 Sachen gehabt, was das irgendwie erschweren soll. Und ja, hast du schon irgendwelche Abnutzungserscheinungen auch gemerkt bei Kampf der Reality Stars?
Also ich bin ja nicht so die immer dahinter ist und das so regelmäßig schaut. Ich schaue es meistens, wenn wir das hier besprechen. Und dann ja. Muss ich sagen, so ging es mir jetzt auch wieder, muss ich sagen, das hebt sich halt immer dadurch heraus, dass einfach, ich finde diesen Humor einfach so gut bei dieser Show. Diese Kommentare immer dazu, die Bauchbinden, wie das geschnitten ist teilweise. Da muss ich manchmal wirklich laut auflachen. Einfach, weil ich diesen Humor an sich total lustig finde. Aber klar, gerade das, was du jetzt gerade meintest mit dem aufs Klo gehen, ist eigentlich, aber es ist halt auch eine bewährte Strafe, ne? Das ist ja wirklich, ja, ist ein bisschen auch so ein Erkennungsmerkmal geworden.
Deswegen, also es ist jetzt weit davon entfernt, jetzt irgendwie hier schon die große Absage an KDRS zu sein, aber Ich habe es nur jetzt ganz deutlich gemerkt, weil ich einerseits jetzt von dem Cast jetzt nicht umgehauen war, so wer da alles dabei ist, wow, Wahnsinn. Und dann gleichzeitig eben auch so ein paar Stellen hatte, also ne, Folge 1 direkt wieder Wand der Wahrheit, wer ist der berühmteste, wer ist der größte Star und diese Klostrafe, wo ich dachte, ja gut, das ist so
ja, aber das, KDRS da hab ich echt Core. Das, ne? Ja eben, da habe ich halt wirklich aber das Gefühl, dass sie das auch mit Absicht machen, weil das eben so das Merkmal von denen ist mit dem Klo und diese Wand und so. Das ist ja kann
sein.
Markenzeichen.
Ich sehe es ja genau wie du, ne? Der Rest der Folge und auch, was so schön ist daran und was ja auch wirklich innovativ ist, ist so, wie sie mit den Stars umgehen, weil es ist einerseits schaffen sie es halt, die Streitszenen so klar zu zeigen wie alle anderen, also wie das Sommerhaus oder alle anderen auch oder ne, so vom Niveau hat man nicht das Gefühl, dass sie da groß irgendwie Sachen zurückhalten oder so. Ja. Aber andererseits ist vor allem durch den Sprecher immer so eine liebevolle Haltung sowohl zum Cast als auch zu Reality allgemein und diese Mischung aus irgendwie, wir spielen schon die Spielregeln der Reality, aber wir lieben es auch so, das ist halt sehr einzigartig, das funktioniert immer noch sehr gut. Und dazu eben die Kreativität in den Spielen, sehr viel Aufwand steckt da drin. Die Bauchbinden, wie gesagt, das sind die besten Bauchbinden im Trash-TV-Game, so muss man einfach so sagen.
Ist wirklich und so.
Ja, da funktioniert einfach richtig viel. Ich sag nur, es ist schwer, wenn du so kreativ bist, das über 6 Jahre dann auch in so einer Schlagzahl hinzukriegen. Mit so langen Folgen, mit so langen Staffeln ist nicht so leicht. Und das merkt man auch. Und das ist, glaube ich, aber ganz normal. Ja gut, dann starten wir mal rein. Beziehungsweise ich habe ja meine Meinung zum Cast jetzt schon abgegeben. Wie findest du denn jetzt diese erste Bunch of People, die wir da sehen, ne? Also die erste Gruppe, die ja auch aus unserer Erfahrung immer schon auch tendenziell auch länger zusammenbleibt. Klar fallen dann einzelne raus, aber normalerweise haben die schon das Ziel, dass die erste Gruppe schon so ein bisschen auch zusammenbleibt und den Stamm der Staffel bildet.
Ja, also bei mir war halt natürlich wieder, viele kannte ich jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht so extrem in dem Trash-Show-Game drin bin. Und daher kennt man halt viele einfach immer. Aber so ein Ailton finde ich natürlich, ich finde es immer wieder schön, wenn Ailton so Trash-TV macht, weil er immer das Gleiche macht, nämlich nichts. Und hofft, früh zu gehen.
Bitte ruf ihn an, nix.
Genau. Und das finde ich einfach, finde ich gut, muss ich sagen. Semmelrogge finde ich ja.
Akzeptiere.
Ich akzeptiere. Ja. Ich respektiere das, sage ich dir ehrlich.
Respektiere.
Scheiße. Mann, den habe ich echt liegen lassen. Ja, also das fand ich schon mal gut. Direkt dann auch, der kam ja zu Anfang rein. Und dann Semmelrogge, den kennt natürlich auch jeder. Da fand ich schön, habe ich mir aufgeschrieben, wo er aufgelistet hat, wo er überall mitgespielt hat. Die Vorstadtkrokodile und das Boot.
Die Vorstadtkrokodile.
Fand ich auch schön, dass das so in einen Topf geschmissen wurde. Ja, dann gab es noch, also Anina kannte ich tatsächlich gar nicht. Fand ich aber auch sehr interessant, dass sie bei der AfD, um Gottes Willen, FDP ist oder war oder was weiß ich. Hattie kannte ich auch nicht, die gefällt mir aber, glaube ich, echt gut. Irgendwie, das mag ich wieder. Dennis dachte ich erst, dass du das wärst.
Ja.
So vom Bekanntheitsgrad. Dennis, darfst du, glaube ich, auch bald rein. Ja, den Jens finde ich auch gut. Ja, ich finde die Mischung eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Überrascht war ich ein bisschen bei Damien, weil den kenne ich ja auch, aber ich kenne ihn, als er ein Kind war, weil ich gucke ja immer Mein Kind, Dein Kind.
Ach so.
Und seine Eltern haben da immer kommentiert und haben die Kinder saßen da immer mit auf dem Sofa. Da war der aber noch wirklich jung.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass die Weißens, ne, wie sie sich ja nennen.
Ja.
Dass die da schon TV-Auftritte hatten.
Ja, ich kenne die nur daher und habe dann später irgendwann mal gesehen, dass die auch so alle irgendwie Social Media machen. Aber das fand ich auch ein schöner Fun Fact. Ja, aber ich fand irgendwie die Mischung ganz gut. Ich kannte relativ dann doch, also am Anfang dachte ich, ich kenne keinen, aber als ich mich dann so eingelesen habe, kannte ich doch noch relativ viele, muss ich sagen.
Ja, ne, also du hast ja jetzt schon die ersten aufgezählt. Anushka hast du vergessen, Linda, und dann ist auch schon der erste Cast jetzt für die erste Nacht, glaube ich, dann auch angekommen. Und das ist ja auch eine spannende Kombination an Anushka und Linda, ne, weil die beiden ja zusammen im Dschungelcamp waren. Das war die Staffel mit Glöckler und mit Lukas Cordalis, wir erinnern uns alle.
Gute
und,
Staffel.
Die beiden sind ja aneinander geraten, wegen ich bin wenigstens ein Star und Linda ist ja auch immer sehr, man könnte sagen, besserwisserisch, ne, wenn man böse ist, aber man könnte auch sagen, sie weiß auch manche Sachen besser und ist auch sehr lautstark und sehr.
Die schenken sich beide nicht so viel.
Schenken sich nichts, genau. Richtig. Und jetzt sind sie wieder dabei und sie fallen sich ja gleich mal um die Arme. Ne? Das ist, war das erste Aufeinandertreffen, wo man so ein bisschen dachte, okay, wie verläuft das? Aber sie fallen sich um die Arme. Und überhaupt ist Anushka mit die spannendste Person da drin, finde ich. Weil, und sie wird auch mit am meisten von der Kamera irgendwie so die ganze Zeit unter die Lupe genommen. Man merkt schon da immer, die nehmen jede Zuckung von ihr im Gesicht, wo gar nicht mehr so viele möglich sind, mit und schauen immer auch, was sie so flüstert, ne, was kaum hörbar ist manchmal, weil sie dann immer so Sachen in sich rein labert. Und ja, da merkt man schon, dass von ihr immer so eine Gefahr ausgeht, dass gleich irgendwie nochmal so ein Spruch kommt oder so.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin aber froh, dass sie eben da mit drin ist, weil es ist noch nicht so übertrieben, dass ich so hyper genervt bin oder so, sondern es ist, gibt so ein bisschen Schwung rein.
Ja, voll. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass sie immer noch diese, ich bin eine Schauspielerin oder Grand Dame, ne, und bin eigentlich gar nicht eine von euch, dass sie das immer noch so spielt, weil ich meine, sie war im Dschungelcamp, war dann danach ja auch noch mal in der Stunde danach und so, und man hat das Gefühl, eigentlich hat sie das jetzt auch, also ich hatte das Gefühl, sie hat das Ganze jetzt akzeptiert und ist jetzt gar nicht mehr mit so einem Sicherheitsabstand so zu den ganzen Reality-Stars unterwegs, und jetzt macht sie hier schon wieder diese Rolle, was ich super finde, weil das ist ja genau das, was ich immer sehen will, ne? Leute, die eigentlich gar nicht da drin sein wollen, und um Julian FM Stöckel zu zitieren, natürlich eine Diva, ne? Sie ist ja eine Diva.
Ist sie. Und, eine Queen auch ein bisschen.
Eine Queen, eine Diva. Und deswegen bin ich super froh, dass sie genau mit der Einstellung drin ist, bin aber trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich es nicht gedacht hätte. Wenn man eine Einladung zum Kampf der Reality Stars annimmt, dann denke ich so, ja, jetzt hast du es auch langsam verstanden, dass du da halt angekommen bist, mein Gott.
Ja, die ist so ein bisschen das Gegenstück zum Semmelrogge. Der hat sein Schicksal angenommen. Der chillt da einfach.
Voll, also voll sympathisch auch, finde ich. Also der hatte gar keine Berührungsängste oder so. Natürlich merkt man schon, dass es ihm irgendwie was bedeutet, wenn er da eben als bekanntester Star gevotet wird, ne? Und dass er natürlich auch, es gab den schönen Moment, weil, ne, es kommen zwei Nachzügler, kommen wir gleich dazu, Juliana und Steffen. Und bei Steffen, ne, wurde dann ja am Anfang, das war, finde ich, mit die schönste Szene in dieser ersten Folge, wie Steffen ankommt. Und ne, natürlich Steffen, Schauspieler, und Martin Semmelrogge auch Schauspieler, Anushka auch Schauspielerin, so. Und jetzt kommt Steffen an und natürlich so, ah ja, hier direkt, ne, meine Kollegen quasi. Und erstmal Anushka begrüßt und dann eben auch aufeinandertreffen mit Martin Semmelrogge. Und dann war er so, ja, mein Gott, au, ja, wo warst du nochmal dabei? Ja, unter uns. GZS. Und dann aber die schönen Momente im Sprechzimmer von Martin Semmelrogge, wie er da meinte, ja, also Soap ist ja eigentlich nicht so angesehen, ne?
Ich wollte gerade sagen, eigentlich kommen die ja gar nicht so gut an, weil in Anführungsstrichen echten SchauspielerInnen, wie die sich, glaube ich, selbst gerne abgrenzen. Deswegen
ich hätte es geil gefunden, schön. Wenn Harti mit derselben Einstellung reingeht, ne, bei Köln 50667 war, so nach dem Motto, hey, Martin Semmelrogge, ein Kollege.
Die hätte eigentlich dann zu Steffen gehen müssen. Ja. Guck, dass Steffen ihr Kollege ist. Ich glaube, dann wäre der direkt wieder umgedreht gegangen.
Ja. Ja, Steffen ist auch, finde ich, sehr gut platziert da als Neuankömmling, weil er halt, das habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, jemand ist, der, wie wir im Sommerhaus gesehen haben, super schnell irgendwie es immer schafft, unbeliebt zu sein. Und das ist, das ist eben auch dem geschuldet, dass er diesen Sicherheitsabstand zu den Reality-Stars irgendwie hat und auch natürlich sich gerne so darstellt als der Schlaue, ne, und dann auch gerne über so Themen redet, wo er eigentlich schon weiß, da können die anderen nicht so richtig mitreden und so, und das auch mal ganz gut findet, wenn da immer so ein Unterschied noch da ist. Auch wenn er natürlich eigentlich das gemacht hat, was Anushka Renzi eben jetzt anscheinend nicht gemacht hat, nämlich eigentlich diese Rolle im Trash-Game anzunehmen, habe ich das Gefühl, ne? Er war bei unseren lieben Freunden von Erdbeerkäse. Und er war jetzt auch mittlerweile immer öfter am Ballermann, glaube ich, aktiv. Und deswegen, keine Ahnung, denke ich eigentlich, er hat's begriffen so. Aber so ganz abschütteln kann man das natürlich nicht, wenn man dann irgendwie merkt, okay, Dennis ist irgendwie so ein Typ, der irgendwie 12-mal in der Kamera war bei Make Love, Fake Love und ich bin aber hier unter uns Superstar, dann schafft man es natürlich
und
nicht
alles,
so ganz.
Und alles, was zählt, möchte ich einwerfen, weil ich sage immer fast zu dem Mike, weil der hieß da Mike und ich habe, als so alles, was zählt, noch in den Kinderschuhen steckte, habe ich das immer geguckt und da war der Mike immer dabei.
Ja. Ja, ich meine, er ist auch so richtig so optisch, finde ich, auch so richtig in dieser Soap-Welt, ne? Er ist auch so richtig.
Stimmt.
Drin. Aber ich finde, er sieht aus wie unter 50, ne? Eigentlich. Wie unter 50.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da hat er auch gute Tipps für dich, Dennis, wenn du mal welche brauchst.
Ja, ich habe das auch, also die Szene war auch halt geil, weil ich voll auch beim ersten Mal drauf reingefallen bin. Also es war ja offensichtlich ein Prank. Oder? Also er hat erstmal so gesagt, so, also da gibt es was ganz Tolles, es gibt ja Eigenblut, ne? Eigenblutbehandlung, dass man dann junger bleibt, aber es gibt auch die Eigenspermabehandlung und da musst du dann quasi in dein Gesicht reiben und dann auf einmal sagt er halt so, nee, war ein Gag, ne? Und dann, aber hat er nochmal begonnen, das zu erklären, und da war ich mir nicht ganz sicher, was ist jetzt hier los? Aber
er hat sich nicht ganz getraut, vielleicht. Er hat es erst so angeteased, kam dann nicht so gut an, wieder zurückgerudert, dann nochmal probiert. Ja, irgendwie war es komisch, das stimmt. Ach, was ich zu ihm auch noch sagen wollte, was ich auch sehr schön fand, als er ankam und er immer gerufen hat, seid ihr alle gut drauf? Und der Sprecher, nein.
Ja, man hat direkt gemerkt, da habe ich direkt Angst bekommen, weil ich dachte so, der will jetzt quasi voll diese Mallorca-Star-Performance hier abliefern, damit er eben gebucht wird im Bierkönig und so weiter.
Das kommt aber bestimmt noch. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, da habe ich echt Angst davor. Wir hatten da schon echt viele so Performances, wo man nur quasi dachte, die Leute wollen nur quasi jetzt im Bierkönig gebucht werden. Und keine Ahnung, da habe ich ein bisschen Schiss davor. Die andere, die angekommen ist noch als Nachzügling, Nachzüglerin, so sagt man, ne? Ja.
Ja.
Juliana Farfalla, die du natürlich kennst, die ich kenne.
Klar.
Von GNTM, dann eben auch kurz im Dschungelcamp gewesen, hat man ja auch nochmal gesehen, ne? Sie war ja schon damals heiß erwartet auch im Dschungelcamp und dann ist sie dann doch recht also wirklich völlig unspektakulär früher ausgezogen und seitdem hat sie auch der Erdboden verschluckt eigentlich.
Ja, ich habe die auch erst nicht erkannt, dass sie das ist, weil die auch nochmal so ganz anders aussieht, finde ich nochmal. Das ist auch halt natürlich andere Haarfarbe auch und alles und das ist ja auch schon lange her. Aber erst so auf den zweiten Blick habe ich gecheckt, dass sie das ist.
Ja, voll. Sie ist auch jetzt viel selbstbewusster. Also ne,
ja,
sie
absolut.
Ist jetzt viel mehr, nicht mehr so ein, nicht mehr so ein Blümchen, ne, sondern eher so auch jemand, der Ansagen macht. Und sie ist ja auch in der Podcast-Branche mit Georgina, glaube ich, hat sie ja einen Podcast. Und vielleicht hat sie das alles ein bisschen, sie ist einfach erwachsener geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und auch selbstbewusster
sagen.
In ihrer Transition so, glaube ich, einfach fühlt sich da einfach jetzt voll angekommen und musste es auch nicht mehr ständig erklären. Das war ja auch zum Glück kaum Thema, bis dann irgendwann sie auf dem Klo waren und sie selbst, Jens, quasi ihr Geschlechtsorgan quasi gezeigt hat, weil sie es unbedingt ihm zeigen wollte. Und dann draußen wartete ja der Damien und hat dann erstmal überhaupt gecheckt, dass sie jetzt also eine Transfrau ist. So.
Ja, hat er natürlich auch wieder relativ schwierig schwierige Wortwahl verwendet, aber ich glaube, sie hat es ihm dann auch verziehen.
Ja, glaube ich auch. Nee, sie ist ja vor allem aggro gegen Dennis und bei Dennis wäre ich jetzt eh mal gespannt gewesen, was du sagst. Also ich kenne den jetzt auch, ne, ich bin ja kein riesen Make-Love-Fake-Love-Fan, deswegen habe ich ihn damals ja schon, haben wir auch hier besprochen damals so und haben wir direkt so als Gigi 2.0 in schlecht und in unoriginell quasi abgestempelt.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber Gigi gegenüber auch nicht
fair. Ja, nee, aber man hat damals deutlich gemerkt, dass er genau in diese Richtung gehen wollte, dass er wirklich so ein Gigi 2.0 sein wollte. Und hat es geklappt, dass er hier eingeladen wurde. Und also wie gesagt, Juliana ist mit ihm aneinander geraten, weil er die ganze Zeit furzt so. Und
Live-Bilder von meinem Freund und mir.
Man weiß sich aber nicht, wer sich über wen beschwert, das ist das Ding.
Ja, das bleibt jetzt bleibt geheim.
Ja, aber wie gesagt, was sagst du zu ihm? Wie empfindest du ihn?
Ja, halt genau das, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ich kann mir, also ich habe recht schnell gecheckt oder vermutet, dass der extra so dumm spielt. Also der ist jetzt, glaube ich, nicht so die hellste Kerze, aber so dumm. Also ich hoffe es beim besten Willen nicht, dass er wirklich so dumm ist. Das macht mich richtig aggressiv. Also von außen finde ich es teilweise manchmal eben ein bisschen lustig, weil eben dann so eine Juliana oder so drauf reagiert und sie dann halt lustig ist oder der Konflikt. Aber er an sich, der gibt mir irgendwie gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Wär ich da, ich wäre schon mehr ausgerastet und nicht wegen dem Furzen. Das wäre nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Also irgendwie der unterhält mich nicht, aber er will, glaube ich, eben diesen Unterhaltungscharakter, wie du es halt gerade auch schon gesagt hast, wie Gigi haben, aber kommt bei mir überhaupt nicht an, muss ich sagen.
Ja, also ich bin auch, also ich stimme dir zu, so. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist mein Ding, so. Ich habe was Schlimmeres erwartet, weil ich schon der, also er hat sehr so angefangen, dass er sich selbst eben darstellen will und diese Dummbatz-Rolle und Gigi-Rolle quasi gespielt hat. Aber ich finde, und ich kann mir vorstellen, dass es eben noch mehr wird, dass er sich schon mehr auf die anderen einlässt. Ne? Er hat eine gute Beziehung zu Anushka, er hat irgendwie auch eine Fun-Beziehung mit Martin. Und ne, also man merkt ja dann manchmal auch erst so außerhalb von einer Dating-Show, wie die Leute überhaupt da rangehen. Und ich gerade bin ich eher optimistisch, dass er das Ganze, dass er da wirklich real ist und dann auch Interesse so ein bisschen auch hat an den anderen Leuten und nicht nur quasi sich selbst darstellt, sondern eben auch ganz normal einfach mit anderen interagieren kann und dann auch mal interessiert ist, anderen zuzuhören und quasi nicht nur für die eigene Kamera die ganze Zeit so zu senden. So, und das, da habe ich gerade das Gefühl, Ansätze zu sehen. Aber das kann auch alles ganz falsch sein.
Ich kannte ihn halt noch nicht. Also im Vergleich ist es wahrscheinlich noch mal anders. Aber glaubst du, dass der so doof ist oder meinst du es auch gespielt?
Es waren schon absurde Sätze dabei teilweise. Ne? Es war irgendwie,
was ist Schütten?
Glaube ich, viermal. Genau, wollte ich gerade sagen.
Also sowas kann ich nicht glauben.
Es gab viermal oder fünfmal die Frage, so, was ist XY? Ne? Einfach, dass er irgendjemanden fragt, was irgendwas bedeutet. mit dem Highlight beim Spiel, was ist Schütteln? So, das ist.
Und da gefällt mir der Sprecher wieder. Oh.
Ja.
Finde ich gut.
Er hatte eine lustige Szene, die ich wirklich auch mir aufgeschrieben habe und die ich einfach gut fand. Und zwar waren die dann im Pool und dann meinte er, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber er hat gesagt, Ariel die Arschjungfrau. Und das einen guten Pornotitel erstens und zweitens und zweitens fand ich es da so irgendwie aus dem Nichts, dass ich es gut fand. Das finde ich witzig.
Ja, das stimmt. Also mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja noch so, dass ich auch Spaß dran haben kann.
Ja, und Jens ist irgendwie auch jetzt seit Ewigkeiten wieder dabei. Ich meine, Sat.1 gräbt ihn alle paar Monate mal wieder aus für irgendwas und im Frühstücksfernsehen ist er bestimmt auch ein, zwei Mal pro Monat für irgendwelche Sachen. Aber das bekomme ich alles nicht mit. Und jetzt ist er hier mal wieder zurück im Reality-Game und ist eigentlich genauso, wie ich ihn damals noch in Erinnerung habe. Es sieht auch fast doch genauso aus.
Ja.
Und er ist ja sehr präsent, er redet viel mit den Menschen, er bringt Leute in interessante Gespräche, wie zum Beispiel einmal mit Anushka. Und deswegen finde ich ihn eigentlich einen okayen Add zum Cast, so würde ich sagen.
Ja, ich finde ihn auch ganz gut, muss ich sagen, also bis jetzt zumindest. Und da fand ich auch schön, wie Hattie, wie begeistert sie war, wie toll er aussieht. Ist das eine Schnitte? Hat er sich rausgeputzt? Das fand ich was sehr hat nochmal, schön.
Und Dennis meinte auch irgendwie, bist du Schönheits Chirurg stimmt. oder irgendwie sowas?
Ja, und dann noch irgendwas Absurdes aber auch wieder. Auch irgendeine ja. Form von Arzt, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber.
Ja, genau, das ist er. Sonst habe ich mir, oder sonst haben wir auch schon vieles besprochen. Die Wand der Wahrheit müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Eine Sache noch, bevor wir dann ja zu etwas Diskutablem kommen. Es gab einen Moment, den ich lustig fand, in dem Spiel. Das war dieses Spiel mit dem Laufband, ne, wo sie dann quasi Sachen auf so einem Laufband schnell machen mussten. Mhm. Hat mich ein bisschen an Joko und Klaas gegen ProSieben erinnert, aber okay. aber da mussten Steffen und Linda als Team antreten in so einer Buchstabenaufgabe. Ja. Ne, wo die dann 2 5-stellige Buchstaben ich hab fast in den Drachenlord abgerutscht. Kennst du die Drachenlord? Ja.
Ich kenne alles von Drachenlord, das ist echt traurig.
Ich leider auch. Deswegen wäre ich fast in 5-stellig ist doch eigentlich, oder 6-stellig ist doch eigentlich 1 Million. sechsstellig hinter dem ersten Buchstaben, wäre ich fast abgerutscht. Aber 5 buchstäbige Wörter mussten die bilden, die aber nicht dieselben Buchstaben haben. Und dann haben sie, und die sind ja die beiden Schlauen, ne? Also beide behaupten von sich, dass sie die Ultraintelligenten sind oder stellen sich so dar zumindest. Und dann haben sie wirklich es nicht hinbekommen, dass das auf, also das ist ja also wirklich doch nicht schwer. Also, oder? Du schreibst ein Wort dahin und dann, also ich weiß am besten Willen nicht, was daran so schwer sein soll. Aber da war dann, nee, Autos und Hupen. So, dann gehen wir ab. Und dann sind sie überrascht davon. Scheiße, das ist Nächster Versuch, Hasen und Musik. Ja, jetzt haben wir es. Hasen und Musik. Wie jetzt? Das ist noch, also so völlig überrascht dann auch, ne, immer wieder. Also,
ich kann mir nur vorstellen, wenn man halt so unter Zeitdruck ist, so das Wer wird Millionär-Phänomen, wenn man unter Druck ist, dass man da nicht mehr klar denken kann. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann.
Ja, also das hat mich ein bisschen überrascht, aber naja. und dann gibt es ja noch eine Personalie, und zwar Arabella Kiesbauer. Ne? Und jetzt war die Frage, wie wird das Ganze revealed? Und da gab es eine interessante Sequenz, eine Schalte ins Studio von unseren lieben Freunden von Trashkurs. Grüße ja. an der Stelle. also so ganz habe ich es nicht gerafft, was das jetzt.
Ich auch nicht. Ich auch.
Was das jetzt war.
Ich habe gehofft, du erklärst mir das jetzt. Also mich freut es auch, dass die da vorkommen und so. Aber irgendwie den Zusammenhang. Das war irgendwie ein bisschen strange.
Naja, also es sollte doch so rüberkommen, als würden sie die Wand der Wahrheit quasi kommentieren direkt. So, ne?
Ja, genau.
Mit ihren spitzzüngigen Kommentaren. Oh Gott, Harti kriegt direkt einen Anfall. Die sind immer so gemein. Und dann ist es aber ja, weil es gibt ja zwei Charts quasi. Einmal die Charts der Stars im Haus und einmal die Charts, die Zuschauer voten.
Ja.
Und da ist doch, glaube ich, rausgekommen, dass Harti bei den Zuschauern am wenigsten bekannt war, oder nicht?
Ja,
oder
genau.
Oder war es andersrum? Ja.
Nee, ich glaube, bei den Zuschauern.
Bei den Zuschauern, genau. Sie haben doch Dennis auf dem letzten Platz gewotet, wenn mich alles
täuscht. Ja, und deswegen haben die ja auch gesagt, also einen Shoutout gegeben, dass man ihr folgen soll.
Genau, und deswegen ist es ja so fake, in Anführungsstrichen, weil die Charts, die Zuschauer geben, die haben sie ja schon vor Wochen gehabt. Ne? Deswegen ist natürlich die Schalte da. Also das sollte ja auch keine Live-Schalte sein, jetzt so war es auch nicht angekündigt, aber es sollte so rüberkommen, als würden sie direkt die Wand der Wahrheit kommentieren. Und das ist ja so ein bisschen zumindest verlogen, weil sie ja quasi nur die Chart kommentiert haben, die Zuschauer ja abgegeben haben.
Ja, naja. Aber warum überhaupt? Also, hä?
Ja, eben, es war ja,
und das also wurde ja nicht mal richtig kommentiert. Da. Das wurde nur Hattie angesprochen.
Ich glaube, am Ende war es nur dafür da, um Arabella Kiesbauer anzumoderieren.
Ja.
Weil es gibt ja niemanden, der das irgendwie machen könnte. Und sie wollten anscheinend als Format ein größeres Ding draus machen. Und anscheinend war das dann der einzige Aufhänger ja irgendwas mit der Wand, sagt irgendwas mit der Wand der Wahrheit und dann macht den großen, die große Rampe für Arabella, ne? Also so habe ich es verstanden.
Warum braucht man da überhaupt eine Rampe? So, also
ja, das sie war machen irgendwie doch immer aus dieser Stunde der Wahrheit und der Moderation von Kathi Hummels damals haben sie ja auch immer so ein Ding gemacht, so von wegen unsere große Moderatorin, hier kommt Kathi Hummels. Und wenn du halt wenn du das irgendwie als Maßstab nimmst, dann musst du das irgendwie, dann kannst du es, glaube ich, auch nicht so nebenbei machen. Also ich glaube, die Entscheidung war schon richtig, aber sie war irgendwie komisch, dass da Trashkurs irgendwie kurz diesen, also hätten sie doch mehr in denen zu tun geben können, meine ich nur, ne?
Ja, das meine ich eben auch. Nicht, dass sie allgemein da waren, finde ich, also das finde ich cool, aber so, das war eben so unnötig, weil wie gesagt, die haben ja nur Hattie kommentiert und dann Arabella angekündigt.
Ja.
Und dann waren sie wieder weg.
Und wie fandest du Arabella als Moderatorin dann am Ende von der Stunde der Wahrheit?
Ich sag jetzt mal so, sie hat jetzt nicht so große Schuhe, die sie füllen muss, was das angeht. Fand ich in Ordnung.
Ja, ich finde, man merkt halt schon direkt, dass da irgendwie auch mal so ein Hin und Her möglich ist. Also davor war das einfach eine zerschnittene Angelegenheit, das ganze Ding. Ne? Die standen da wie ein Mannschaftsfoto von einem Fußballverein und dann gab es immer wieder Schnitte zwischen Kathi Hummels und immer, ne, dieses Ding, Matthias, du bist ja einer der Ältesten hier im Camp. Hast du das Gefühl, deine Erfahrung kann die anderen auch weiterbringen? Also immer so ganz Wahnsinn. Naheliegende ja. Fragen.
Also irgendwie. Das war wirklich Wahnsinn, dass sie das und so lange gemacht hat. Macht mich richtig aggressiv.
Ja, und da ist ja immerhin jetzt so ein bisschen mehr möglich aus meiner Sicht. Sie haben das Setting auch ein bisschen verändert. Und also ich schaue es jetzt lieber, diese ganze Stunde der Wahrheit-Ding.
Das
also
auf jeden Fall. Es ist jetzt, glaube ich, nicht, wenn du... Also wie gesagt, es ist halt im Vergleich einfach sehr, sehr viel besser. Ist jetzt aber auch nichts Herausragendes, muss aber ja auch gar nicht sein. Das reicht ja vollkommen aus.
Ja, es war aber ansonsten wie gehabt, es sind zwei Leute rausgefallen. Das war, glaube ich, ansonsten nicht immer so, sondern das haben sie ja dann auch erst nach ein paar Folgen erst gehabt, dass dann zwei rausfallen. Aber jetzt war es so, die NachzüglerInnen, also Steffen und Ariel, hätte ich fast gesagt, Juliana, nicht L'Oreal. Juliana haben sich entschieden, ja, das war sehr mit Ansage, ne, weil Ailton ja auch das eine Gespräch mit Steffen hatte, wo er gemeint hat, ist nicht einfach, die ganze Nummer mit Heimweh und so weiter und für die Familie und so. Ja, und dann diese Begründung auch der beiden, die sich dann sehr gefallen haben, auch in der Rolle, wo sie gerne gesagt haben.
Ja, das war
unangenehm. Das ist eine Reality-Show. Du hast hier eine Chance, mein Lieber. So.
Das war sau unangenehm. Die Entscheidung an sich habe ich voll, also war ich erleichtert drüber, weil es gab ja auch schon Staffeln, wo danach Sympathie irgendwie rausgewählt wurde. Und dass da jetzt natürlich nicht so eine Anushka gehen will, obwohl die also viele genervt von ihr sind, Gott sei Dank. Und Ailton, wie gesagt, ich glaube, der will auch einfach immer direkt wieder raus. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum Anushka da so, der war verletzt. Der war überhaupt nicht verletzt, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber ja, wie sie das angekündigt haben, war wirklich sau unangenehm.
Ja, dieser Hass, der da immer durchschwingt von Anushka gegenüber so Reality-Leuten, der hat sich ja hier auch wieder niedergeschlagen, weil sie ja meinte, ne, der Mann hat was geleistet, also der ist hier kein Reality-Star.
Also. Aber er ist in einer, also das hat sie dann schon richtig gesagt, er ist aber gerade in einer Reality-Show. So, ja, was soll man da jetzt bewerten, dass er ein großer Fußballer ist?
Ja, genau. Und diejenige, die rausgevotet wird durch Nominierung von den anderen, ist dann Anina. Ne? Anina, die ansonsten auch jetzt nicht viel zu sehen war in der ersten Folge, die ich aber ja per Definition, also per Promi-Definition eigentlich spannend finde, weil sie mal jemand anderes ist. Ne? Sie ist halt so Classic, Erotik und auch aber so It-Girl-mäßig unterwegs gewesen früher und jetzt irgendwie so wieder zurück und jetzt so ein bisschen Politik, also schon irgendwie spannend, deswegen hätte ich es gerne noch länger gesehen. Vielleicht können wir das ja auch noch, denn als Ailton und Anina dann da wieder in diese Hütte dann gerufen werden, dann gibt es die After-Credits-Scene, dass eventuell einer von beiden ja doch nicht gehen muss. Und das kennen wir auch schon mittlerweile, ne, dass bei KDRS nichts ist, wie es scheint und immer etwas möglich ist noch. Und ja.
Und vor allem also muss man dann ein doofes Outfit tragen, einen schönen Hut ja. oder so. Das ist auch so KDRS-Lore.
Ja. Also das wäre jetzt, es wäre eine sehr, also das wäre eine große Überraschung, wenn Ayrton da drin sagen würde, also ich würde gern wieder zurück.
Ich wäre all in, sage ich ehrlich. Ich bin Fan. Ich muss auch immer an sein Lied denken. Ja. Immer wenn ich Ayrton höre, muss ich dann, egal wo Ayrton ist, mehr habe ich immer nicht verstanden von dem Lied. Das ja, war die einzige
wie,
Zeile.
Wie ging das nochmal? Ach so, ja doch, da hatte ich doch auch mal mehr.
Bei TV Total war der sogar. Und das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil der sollte da erst live singen. Da hat man schnell gemerkt in den Proben, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann sollte er einfach nur so drauf singen. Und es hat dann auch überhaupt gar nicht funktioniert, weil er den Text nicht konnte. Und dann sollte er nur noch ganz Playback singen.
Ja, Moment. Hier, Sensation, ne?
Der sollte zum Ballermann, da wäre ich dabei.
Warte mal, Ayrton, Kugelblitz, Gewinnermann, Schalala ist, glaube ich, eine Songzeile.
Ja, ich habe wirklich immer gar nichts verstanden, außer egal, wo Ayrton ist.
Ja, ja, genau. Ja, ich ist ein richtig guter Song, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Würde ich gerne mal Karaoke singen, die
Nummer. Wir beide, das wär's doch.
Ja, das machen wir mal. Okay, dann war das KDRS Folge 1. Und jetzt verlassen wir ein bisschen das Trash-TV und gehen zu Experte für alles. Da haben wir ja gerade auch vor 2 Folgen drüber gesprochen, Jana, über die Ankündigung damals und was wir uns da vorstellen. Du hattest nicht so, also wir hatten beide keine konkreten Vorstellungen. Es war nur angekündigt, ein Verbrauchermagazin. Und jetzt haben wir 2 Folgen geschaut. Hast du jetzt eine bessere Vorstellung, was es ist?
Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also die erste Folge hat mich komplett fertig gemacht. Sage ich, also jetzt leider nicht positiv. Ich bin ja Klaas Ultra, muss man ja sagen. Ich wäre nur das Beste für ihn, ganz klar. Aber also die erste Folge, da war ich einfach nur komplett überfordert irgendwie. So ein Thema hat das nächste gejagt und ich habe überhaupt nicht so ganz verstanden, was das Ziel gerade ist. Klaas war irgendwie überhaupt nicht richtig Teil davon, hat das nur die ganze Zeit kommentiert, während irgendwie da sein Team, was schon seit 100.000 Jahren da arbeitet bei der Florida, die haben dann irgendwas mit Cannabis. Ich war irgendwann so raus, dann das hat mich richtig fertig gemacht. Staffel 2. Folge 2 hatte ich das Gefühl, dass die auf jeden Fall Kritik gelesen und angenommen haben, was ich jetzt schon daran gemerkt habe, dass sie Klaas mit in die Mats reingenommen haben. Und die Mats fand ich auch.
Aber das war ziemlich sicher eine Mats, die schon davor geschnitten war, weil da war es ja kalt und Klaas hatte einen Anorak an und sowas. Ne?
Stimmt, ist ein guter Punkt. Na gut, dann hat das nicht wegen mir gemacht, schade. Nee, das fand ich, also den Beitrag fand ich gut, muss ich sagen, halt witzig und allgemein hatte die Show witzigere Sachen. Aber ich bin halt dabei geblieben zum Ende der Show, dass ich immer noch nicht weiß, was das soll. Es wirkt halt so ein bisschen wie Late Night Berlin, aber die Sachen rausgenommen, die nicht funktionieren. Und es ist dann jetzt eine neue Show, aber so richtig das Konzept verstehe ich nicht.
Ja, also erstmal finde ich das nicht schlimm, sozusagen, wenn eine neue Show in diesem Stadium noch ist. Und weil es ja auch, man hätte jetzt auch sagen können, okay, sie machen eine, was ist so ein, keine Ahnung, sie machen jetzt eine, so ein festes Konzept, meine ich. Also, ne? Sie nehmen sich einfach etwas, was funktioniert und dann sagt man, okay, Klaas macht das jetzt und das ist jetzt einfach seine Show. Nee, sie denken sich was komplett Neues aus, nämlich so eine Art Parodie einer Verbrauchersendung. Und das finde ich erstmal gut. Also erstmal auch mutig und innovativ. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass da jetzt Sachen noch nicht funktionieren. Und da funktionieren noch viele Sachen nicht, sehe ich auch so auf jeden Fall. Aber ich war auch von Folge 1 schon nicht so, fand ich schon nicht so negativ wie du, weil echt? Ich
war total halt sauer einfach, hinterher.
Also wie gesagt, einzelne Sachen, wie zum Beispiel komplette Reifenwechsel mit Shiri David hat einfach null funktioniert zum Beispiel. Nee. Auch die Tatsache, dass Klaas diese Clips kommentieren soll, die er dann da anschaut und überhaupt die Rolle von Klaas, dass er viele Sachen nicht weiß, die hat dazu geführt, dass man ganz oft so Momente hatte, wo er verloren im Studio rumsteht. Ja. Und das hat man jetzt schon sehr stark runtergedrosselt in Folge 2, weil er jetzt, weil sich eigentlich fast die Richtung der Sendung verändert hat. Also Klaas steht fast mehr im Publikum, als dass er vorne steht, was ich gut fand.
Ja, fand ich auch.
Aber genau, es ist halt, die Sendung besteht aus drei großen Segmenten. Zumindest war es jetzt zweimal so. Ne? Ein großer Einspieler, ein Gast oder eine Person, die irgendwas macht und ein Experte von außen, ne, der irgendwie eine lustige Sache dann Klaas beibringt. So, also das war jetzt zweimal so und ich nehme mal an, das war auch so geplant. Ich denke, man wird da feststellen, dass einzelne Sachen besser funktionieren als andere. Oder man wird auch genau feststellen, wie gewisse Segmente besser funktionieren. Aber also im Grunde sehe ich es nämlich genauso wie du. Man merkt total, dass es Late Night Berlin ist und dass es dieselben Leute machen und dass es dasselbe Studio ist und dass es dasselbe Moderator ist und dieselbe Musikauswahl, dieselben Schnitte. Also es ist wirklich, der Style ist sehr stark Late Night Berlin. Es ist eine andere Verpackung, es ist ein anderes Studio-Design und so weiter, aber es ist sehr stark Late Night Berlin-coded. Und ja, also ich finde, die Matzen bei Late Night Berlin, die waren ja nicht das Problem so, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, sie machen jetzt eigentlich Late Night Berlin Ideen in so einem bisschen anderen Gewand und eigentlich gefällt es mir ganz gut, so dieses, weil ich bin halt großer Mockumentary-Fan und mag das habe ich schon früher auch immer gemocht bei Late Night Berlin, diese Spiegel-TV verarschen quasi, wo dann so ein seriöser Sprecher irgend so ein unseriöses Thema quasi so präsentiert, wo irgendwelche dummen Sachen passieren. Und das ist ja jetzt auch so, dass so eine ganz seriöse Sprecherin so eine Art Verbrauchertest quasi macht, wie jetzt in dieser Woche mit diesem Promi-Bonus-Einspieler. Den fand ich gut so. Also da habe ich wenig irgendwie, ehrlich gesagt, zu kritisieren. So, das ist halt der gewohnte Joko und Klaas Einspieler-Humor, ne? Also viel versteckte Kamera, viel irgendwie Peinlichkeit so und ja, I don't know, viel, ne, Mitarbeiter im On und das ja, funktioniert so, wie es immer funktioniert hat, finde ich jetzt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber die Ideen und die Ausführung war gut, finde ich so. Oder?
Ja, eben, also stimme ich dir zu, eben bei dem Beitrag, wie du schon sagst, das war so Joko und Klaas-Style, so ein bisschen Halligalli, wie es damals war und so weiter. Aber bei dieser ersten Folge, dieser Beitrag, das war für mich Peak Late Night Berlin, als es schlechte Quoten hatte und die rausgeballert haben und dann irgendwas mit Alkohol und hahaha und es einfach so gewollt lustig ist und ich es dann so abgrundtief unlustig finde. Und deswegen wurde ich da so sauer, weil mich das daran erinnert hat. Das auch gar nicht, dass ich sofort die Show irgendwie jetzt abgeschrieben habe und auch nicht nach der ersten Show hatte ich die komplett abgeschrieben. Aber als ich das gesehen habe, das war dann so ermüdend. Ich dachte jetzt nicht wieder so, weil das kann ich wirklich nicht ertragen. Aber wie gesagt, jetzt zweite Folge, dieser Beitrag, den fand ich wieder total witzig. Also fand ich eine gute Idee. Klar, es wird irgendwie so ein bisschen in was Peinliches geschmissen. Das ist auch einfach immer gut, wenn er sich schämen muss. Deswegen, also ich schreibe das auch nicht ab. Wie gesagt, ich verstehe es so nicht so ganz. Finde ich jetzt auch nicht tragisch. Da stimme ich dir zu. Das muss nicht jetzt, ich brauche jetzt nicht dieses krass durchgetaktete Konzept. Aber ja, ich finde es halt noch schwierig zu bewerten einfach, weil jetzt zwei Folgen waren. Die erste hat mich wütend gemacht und die zweite fand ich sogar ganz gut oder halt sehr, sehr viel besser. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss da mir noch ein paar Folgen angucken.
Ja, ich finde auch wirklich, dass einfach der erste Einspieler, also für eine neue Sendung, die sich von Late Night Berlin abheben soll, ja, einfach auch schlecht ausgewählt, weil das war ein Beitrag, ja, der in Berlin gespielt hat, der eigentlich so eine typische Berlin-Geschichte ist, ne, mit Görlitzer Park waren sie, glaube ich, ne, zum Drogenholen.
Ja.
Das ist ja genau wie hier Drogentaxi, was sie schon mal zwölfmal gemacht haben.
Das meine ich, ja.
Irgendwelche Berliner Gangster abziehen, hier Fahrraddiebe hatten sie auch mal, ne, also die ganze, diese Sache, das hat man einfach bei Late Night Berlin durchexerziert, dieses Berlin zum Thema machen und Berlin ist so krass und Berlin ist so, Berlin ist Berlin, diese ganze, diese Sache, das, es würde denen mal gut tun und ich weiß, dass es schwer ist, ne, weil eine wöchentliche Sendung, wo man viele Drehs hat, aber es würde denen mal gut tun, glaube ich, auch woanders zu drehen als in Berlin. Ja,
100%. Das stimmt, das denke ich jedes Mal. Ja. Wirklich.
Also gerade, ne, wenn du jetzt nicht mehr Late Night Berlin bist, dann könnte man einfach sagen, okay, wir fahren mal nach Hamburg und drehen da so Sachen.
Ja.
Zum Beispiel.
Ey, wirklich, vollkommen Köln, auch immer gut. Ja. Also klar, okay, da wird schon viele Shows wird da schon gedreht in den Fußgängerzonen. Aber wirklich, wortwörtlich, jede andere Stadt wäre mal, die können ja auch irgendwo, und wenn es Leipzig ist oder so, ist egal, aber nicht Berlin, weil das ist irgendwie wirklich schon durchgekaut.
Ja. Und ich glaube, das ist schwer, weil ich habe mal so aus dem Umfeld der Show auch mal gehört, dass es natürlich ultra schwer ist, mit Klaas überhaupt Drehtage zu bekommen. Ne? Also es ist end der Aufwand, quasi mit ihm mal überhaupt drehen zu können. Mm. Also der hat einfach nicht viele Tage so zur Verfügung, weil er da und da und da in den und den Shows ist. Dann halt noch Privatsachen und Vater und so weiter.
Verstehe ich alles, aber ich muss es ja trotzdem irgendwie bewerten als Zuschauer. So.
Voll, das ist
ja
natürlich. Deswegen, ist es eher so eine Aufgabe an Klaas. Also, so, ne, also er muss auch, glaube ich, miterkennen, so, dass wenn ich nicht mehr Late Night Berlin mache, dann kann ich nicht jede Woche Einspieler in Berlin und irgendwie und so drehen, wo Berlin auch noch Thema ist. So, das ist ja auch mit das Problem. Naja, aber es ist nur ein kleines Thema. Wie gesagt, dieser Studio-Teil mit Gast, mit prominentem Gast, wird immer Hit or Miss sein, so ein bisschen, so ein Stück weit, ne, weil es immer auf den Gast ankommt, ob man das jetzt mag, ob das der Geschmack ist und so weiter. Ich glaube, Klaas, da kommt es hauptsächlich auf Klaas an, dass er mehr seine Rolle findet. Will er irgendwie Gags machen? Lässt er den Gast irgendwie scheinen? Was für eine Rolle spielt Jakob und so weiter? Und jetzt in dieser Woche fand ich, dass, also wenn man jetzt, wobei das kann man nicht so ganz vergleichen, weil eigentlich der Palina-Part in Folge 1 eher mit dem Hypnose-Part jetzt vergleichbar war, ne? Weil zweimal da so ein externer Experte reinkam und eigentlich war eher Teddy versus Shirin David vergleichbar.
Ja.
Aber ich fand bei dem Teddy-Part jetzt so unglücklich, oder Percy, dass das am Ende eigentlich so ein Late-Night-Show-Auftritt war, also so auch wieder so ein Late-Night-Berlin-Auftritt war, weil er halt eine Sache gerade zu vermarkten hat und das ist sein Eis. Ne? Er hat jetzt ein Eis rausgebracht, Percy. Ja. Und das hätte man exakt so wahrscheinlich sich ausgedacht, wenn Percy bei Late Night Berlin zu Gast gewesen wäre. Da hätte man gesagt, okay, der ist da wegen einem Eis. Was machen wir mit dem? Wir könnten mit dem Eis testen oder irgendwie so. Ne? Jetzt hat man quasi nur keine zwei Stühle mehr da, sondern einfach, sie stehen gleich in so einer Küche. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und ja, deswegen ist es jetzt eben einfach wenn man den Vergleich hat zu Late Night Berlin, eben kein Riesenunterschied. Es ist, hat seine lustigen Stellen, aber es ist jetzt eben auch nichts radikal Neues und ja, dementsprechend halt auch sehr Late Night-artig. Und ja, da, keine Ahnung, war mir im Vergleich jetzt Shirin David auch nicht jetzt unbedingt lieber, weil, wie gesagt, da halt gar nichts passiert ist und da Shirin auch nur da war, weil sie wahrscheinlich gerade einfach Auftritt in, ne, sie ist ja gerade auch auf Tour, glaube ich, Auftritt in Berlin hatte und halt vor der Tür stand so und quasi auch noch revealen wollte, ah ja, ich bin ja auch noch in der neuen Staffel The Voice dabei.
Ja, ja, das Problem ist halt auch und ich verstehe das auch, dass die so als Teammates auch jahrelang irgendwie so das Team sich gefestigt hat und alles. Es ist halt aber schwer, wenn man dann eben eine neue Show machen will mit dem gleichen Team, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die neue Leute dazu eingestellt haben oder nicht, das, keine Ahnung. Aber es ist halt natürlich dann schwieriger. Das hat halt Vor- und Nachteile, weil die sind eingespielt, so, die kennen Klaas, die wissen, wie sie ihn in Szene setzen am besten. Aber es ist halt auch schwierig, sich dann eben von anderen Projekten von jetzt auf gleich irgendwie, ja, abzuheben.
Ja. Ja, ich glaube einfach, dass sie trotzdem gewisse Dinge erfüllen müssen, die man, also es, ich glaube, sie sind nicht völlig frei in der Gestaltung von dieser Show, weil sie schon noch ein paar Sachen, glaube ich, tun müssen. Ich glaube, sie müssen externe Gäste haben, einfach weil es nicht so viele Promoflächen gibt bei ProSiebenSat.1, wo Leute überhaupt hin können, die irgendwas präsentieren wollen können. So, das ist schon wichtig für einen Sender, dass es so irgendwas gibt. Und also das müssen sie, glaube ich, weiterhin erlauben. Wie gesagt, die ganze Sache mit Klaas super busy und wo dreht man, was dreht man und so weiter. Das ist, glaube ich, auch einmal so ein Einflussfaktor, der da ist. Den kann man nicht loswerden, wenn man mit Klaas
das als aber das Star meine ich noch nicht mal so. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn Gäste dabei sind. Eher halt so diese, ja, wenn ich jetzt wieder den Einspieler nehme aus der ersten Show.
Ja.
Da ist halt wenig Neues. Das kann gut sein, aber das kann auch schlecht sein. So, das ist einfach auch Geschmackssache, denke ich mal.
Ja. Ja, aber ich glaube, also eigentlich ist diese Idee eigentlich gut, aus meiner Sicht ein Verbrauchermagazin zu persiflieren so und zu sagen, okay, wir machen absurde Dinge und verkaufen die als ernsthaften Verbrauchertests, finde ich schon gut, so als Grundidee. Es wird halt nicht konsequent durchgezogen aus meiner Sicht, weil die Show dann im Studio wieder Richtung Late-Night-Show wechselt und halt nur in den Einspielern dann manchmal so diesen Mockumentary-Style hat. Deswegen, da glaube ich, könnte man noch so ein bisschen genauer sein in der Formatierung und wie man es, das sind so ganz kleine Entscheidungen, glaube ich, die man noch machen könnte, damit es ein bisschen einheitlicher wirkt alles und nicht so ganz Late Night Berlin-artig im Studio, weil da habe ich schon das Gefühl, auch spätestens wenn dann Jakob reinkommt und
ich kann dir doch nicht mehr sehen, es tut mir leid. Ich bin
keine Ahnung, er ist ja, also ich finde ich schon lustig und der funktioniert auch gut mit Klaas, aber es ist halt aber es ist halt direkt wieder dieselbe Mechanik, die bei Late Night Berlin da war. Das ist halt, wenn man anderthalb Monate später seine neue Show startet, irgendwie komisch, wenn man es dann so sieht und denkt, sollte das nicht was Neues sein? Naja. Hast du noch was zu sagen?
Nee, ich würde mir gespannt die neuen Folgen angucken und mich drauf einlassen.
Ja. Ja, ich auch. Ich auch. Safe. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht verloren, sondern bin gespannt, wie die das adaptieren oder weiter spinnen und umbauen und so weiter, weil das finde ich auch mit am spannendsten, ehrlich gesagt. Sieht man auch nicht so oft, dass Sendungen halt nicht abgesägt werden dann, sondern halt umgemodelt werden und so lange umgebaut werden, bis dann auch bis es dann auch passt.
Das ist echt eine Chance, die gibt es wirklich nicht mehr so. Das ist ja auch bei Serien und so weiter häufig, klappt nicht sofort weg damit.
Genau. Ja, dann gehen wir zu etwas, was auch nicht abgesetzt wurde, zum Glück, seit vielen Jahren im Programm. Ich habe dann, als ich dann durchgeslidet habe, durch die ganzen Staffeln, die es ja gibt, auch mal gesehen, das ist ja unfassbar, ne? Wie viele Staffeln, wie viele Folgen es gibt von
Und das sind gar nicht alle. es sind auch gar nicht alle online, weil es, da gab es ja, das ist ja auch das Schöne, da gibt es ja auch so viel Gossip, ne, rund um die um die ganze Lore, ich bin da total drin. Da gab es ja noch sehr viele anderen Staffeln, die alle verschwunden sind. Ich versuche die seit Jahren mir auf DVD irgendwo herzuholen, aber die wird natürlich super teuer verkauft, weil, wie gesagt, es gibt es halt nur noch auf den, ja genau, kannst du nur noch gebraucht irgendwo dir zulegen, weil natürlich rechtlich der Vater der Kinder nicht mehr zu sehen sein darf und dementsprechend, ja, gibt es da viele Folgen, die ich nicht kenne und das macht mich ziemlich wuschig.
Also wenn hier der Aufruf, ne? Also wenn ihr noch irgendwie selbstgebrannte DVDs zu Hause rumliegen habt von den Wollnys, dann schickt sie gerne Jana.
Bitte. Ja.
So, und du hast dich jetzt entschieden für eine Folge, die ich habe sie. Wir packen sie auf jeden Fall in die Shownotes, die genaue Staffelanzahl und Folgenanzahl, damit Leute das auch nachschauen können.
Ja klar, aber, wisst ihr.
Genau, es geht, also es ist eine Staffel, also es ist wirklich 10 Jahre alt oder so die Folge, ne? Das ist schon ewig.
Ja, mindestens, ja, ja, zehn. Könnte hinkommen, genau.
Ja, und in dieser Folge geht's, ich überlasse dir die Beschreibung, was ist das Setup von dieser Folge, worum geht's?
Ich muss mich jetzt natürlich erstmal wieder orientieren, weil ich gucke, also ich habe eine Obsession wirklich mit den Wollnys, also nicht mit deren Privatleben, sondern mit den mit der Folge, was ja auch in gewissermaßen deren Privatleben ist. Und ja, und ich gucke das halt den ganzen Tag, manchmal läuft das im Hintergrund, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe jetzt halt versucht für Dennis was rauszusuchen, was so alles vereint, was ich so liebe daran. Nämlich zum einen, dass richtig dumm geskriptet wird, so richtig auffällig halt, wo aber wahrscheinlich viele, gerade ältere Leute oder so, das gar nicht raffen, aber ne, ist halt, finde ich, sehr auffällig. Und zum anderen, dass Silvia, die Mutter natürlich, dass die sehr viel rumschreit, das muss in eine gute Folge rein. Und Thema Aufklärung ist immer ganz wild, wenn Silvia die Kinder aufklärt, wenn die einen Freund haben oder so. Und in dieser Folge geht es um Estefania, die war damals, wir kennen auch Estefania von DSDS, Dennis, können wir wieder einen Bogen spannen, falls du dich erinnerst, die war mal bei DSDS.
Das habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Zettel.
Aber. Ja, doch, die war mal da, aber die ist nur bis zum Recall, glaube ich, gekommen. Und die macht auch heute noch Musik, ist alles, naja, egal. Auf jeden Fall war die damals aber erst 15 oder 15, ich glaube 15 und hat ihren ersten Freund. Und das findet dann Silvia natürlich raus und dann wird der Freund auch zu denen eingeladen und dann werden die aufgeklärt von ihr. So ja, richtig schön genau. Oldschool mit Banane und Kondom und sowas.
Ja, genau. Das ist so das ist die große Handlung. Es gibt dann noch eine Parallelhandlung im Garten, ne? Da wird irgendwie der Garten umgebaut.
Und mit Peter und Flo. Peter und Flo, auch geil. Das ist, weil die wirklich immer ganz besonders gut finde ich da immer, dass der Peter, der kann nicht gut schauspielen, also der kann das nicht spielen, als wäre das echt. Der muss immer lachen. Und das finde ich immer besonders schön.
Ja, also man muss, also auch für Leute, die wollen es einfach nicht kennen, ne, muss man schon das. Nein, aber auch die das noch nie eine Folge vielleicht geschaut haben, vielleicht die nur vom Namen kennen, nochmal kurz erklären, wie das Ganze denn jetzt, also was das für eine Mischung ist. Ich würde es nicht als Scripted Reality bezeichnen, weil es dazu. Es ist halt eine weirde Mischung, weil die Kinder. Ja. Machen, glaube ich, schon die Sachen in echt auch durch, die sie da in der Sendung die da thematisiert werden. Also ich glaube schon, dass es Estefania in dem Alter quasi, dass sie genau diese Themen auch hat mit ihrer Mutter. Aber dass da natürlich die Beziehung gefaked ist, die dann hier gezeigt wird, also dass dieser Max, der dann da kommt, dass der halt ein Fake-Boyfriend ist und so. Ja. Und dass es quasi einen Scripted Reality-Anteil hat, das ist klar. Aber trotzdem würde ich nicht so weit gehen und zu sagen, das ist alles komplett fake, weil die, ich glaube, die grundsätzliche Thematik und Dynamik zwischen den einzelnen, also Mutter, Tochter, Mutter und Töchtern und allen möglichen drumherum, die stimmt, glaube ich, schon so. Und da passieren, glaube ich, genau die Szenen, die im echten Leben auch passieren. Aber hier ist halt alles in so eine Storyline dann quasi verpackt. So.
Und, das vermute ich auch, dass die sich zusammensetzen da mit dem Team und diskutieren, was so Thema gerade ist oder war. Und dann wird das halt nochmal gespielt und vielleicht auch ein bisschen extremer. Und
Genau, und als Fazit, also ich habe die Folge gerne geschaut. Das war
sehr. Du musst nicht lügen, Dennis.
Ich habe die sehr gerne geschaut. Es ist völlig Banane, ne? Es ist halt
im wahrsten Sinne.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, weil ich finde das halt so geil, wie diese ganzen. Also wie die diese Storyline am Reißbrett entstehen lassen und dann es halt so diese Rahmenhandlung mit dem Garten gibt, am Ende spielt die große Aussprache und das große Finale, das große Happy End der Geschichte spielt dann natürlich in diesem fertiggestellten Garten zum Beispiel. Also ne, solche Sachen, wo man einfach merkt, das haben die sich genau ausgedacht, wie alles dann am Ende zusammenkommt zu so einem Happy End. Und es ist ja schon in jeder Folge auch so. Genau, Hack Hawaii, was am Anfang mal so gedroppt wird und dann am Ende natürlich zurückkommt.
Schönes Detail einfach. Genau, wenn sie kocht, da gibt's ja verschiedene Nebenformate, unter anderem die Wollnis 2.0 und Lecker Schmecker Wollnis. Da muss Silvia kochen. Das ist, kann ich auch nur
das gibt es auch als Kochbuch, glaube ich, in echt, ne?
Echt? Ich mir kaufen. Das und die DVD.
Ich habe mittlerweile eine kleine Kochbuchsammlung. Ich habe ja das Pumuckl-Kochbuch, ich habe das Kochbuch von Paul Ripke, ich habe das Kochbuch von Lanz Kocht, ich habe das Kochbuch von Nadel. Also ich habe sehr viele.
Das finde ich aber dann crazy, dass Anni mir dann das Vera Entwehen Kochbuch gegeben hat und nicht dir.
Ja, aber dir fehlt noch das Wollnis-Kochbuch. Ich glaube, das gibt's nämlich. Also überhaupt ist die Sache, wie jetzt Silvia von dem Boyfriend erfährt, also das große Thema, und ich finde, das ist ja eigentlich fast jeder Folge Thema, dass Silvia eine unfassbar konservative und so prüde Mutter ist. Also das ist eigentlich einer der großen Streitpunkte fast immer, finde ich, oder?
Ja, also. Und das Schönste ist dabei aber dann trotzdem, dass die andauernd super früh aus Versehen Mutter werden. Ihre ganzen Kinder. Ja. Das heißt, also ist ja genau das, was man immer vermutet. Die so konservativ sind und so weiter, die sind dann halt einfach nicht aufgeklärt, weil die sich nicht trauen, damit zu kommen, und dann werden die halt direkt schwanger.
Ja, im Hause Wollny wird mit Angst im Bauch dann noch sich heimlich getroffen und dann eben auch, ja, weiß man nicht genau, wie geht es mit dem Kondom und so weiter. Dann, ja, so sind wahrscheinlich ganz viele der Wollnys am Ende auch entstanden. man versteht da sehr gut sozusagen, warum die so ticken, weil wenn bei jeder Kleinigkeit, ne, von angefangen vom BH bis zu Schminken, ist es alles gleich schlimm. Ne? Für sie ist
die
alles Beine auf
rasieren.
Einer Stufe. Beine
Als nächstes
alles auf
ist
einer
die
Stufe.
Susi dran.
Alles ist auf einer Stufe gleich quasi, Mama, ich mache einen Porno mit. Also, ne, ja. ich rasiere mir die Beine, ist sie genau dasselbe wie ich bin jetzt keine Ahnung, irgendwie Rolf Eden zusammen. So, keine Ahnung. Also, das ist halt wirklich, wirklich krass, und deswegen, ja, hat sie halt Schwierigkeiten, also Estefania Silvia zu sagen, dass sie jetzt einen Freund hat. Es wird ihr aus der Nase gezogen, beziehungsweise es ist ja eine große Snitch-Aktion, ne, von den Schwestern, die dann unter Druck dann irgendwie zugeben, ja, also die Estefania hat ja wirklich einen Freund, das habe ich auf dem Schulhof gesehen, und dann
geht
ja auch.
Die Lavinia hat immer so die Snitch-Rolle ein bisschen, die war immer so ein bisschen die Fiese unter den Schwestern.
Ja, und dann kommt natürlich auch so eine kurze Side-Note von Silvia, so von wegen, dass ja unter Schwestern eigentlich gar nicht geht, dass man sich so verrät und so. Und dann ist sie erstmal sauer auf Lavinia, weil die das verraten hat. Und dann aber doch wieder sauer auf Estefania, weil sie den Boyfriend hat. Und ja, dann finde ich, mein Highlight der Folge ist auf jeden Fall Max. Also, ja.
Der kann auch gar nicht schauspielern. Ich weiß nicht, wo sie den ausgegraben haben.
Also das ist ein Kind, ne? Von daher okay.
Ja, okay,
also von mir aus kann es nicht schauspielern, aber es ist schon, also ich finde diese Szene, das erste Treffen mit diesem Aufklärenden direkt, ne? Also Max, es ist anmoderiert so von wegen, stell mir doch den mal vor, und dann sitzen sie da am Küchentisch und dann kommt Silvia und meint, ja, also schön dich kennenzulernen und bei dir juckt sie ja auch schon da unten so von wegen und deswegen muss ich das mal.
Das ist so
schlimm. Oh. Da geht es erstmal so ganz harmlos so los mit von wegen, hattest du schon mal eine Freundin? Und dann er so, ja, so 2 bis 3 Stück. Ach, 2 bis 3 Stück, kannst du das gar nicht so genau sagen oder wie? Nö, kann ich nicht so ganz genau sagen. Und was hast du mit den 2 bis 3 Freundinnen so alles gemacht? Ja, gechillt. Und dann ja, geschillt. Was heißt denn geschillt? So, ne? Chillen kenne ich nur von Chili in der Dose, hast du dann gesagt. Und dann,
so dumm.
Und dann leitet halt Silvia über auf das Thema so, ja, aber was macht er denn eigentlich gerade so im Bio-Unterricht? Und dann artet es aus in so ein Gekicher. Und das finde ich eben die schönste schauspielerische Leistung von Estefania und Max. Wie sie dann so reden, ja, über Pest reden wir, über Windpocken reden wir auch. Und dann, ja, aber redet ihr denn auch über Verhütung und Sexualkunde und so die ganze Nummer? Und dann kommt Silvia um die Ecke mit einem Korb voll Bananen und ein paar Kondomen in allen Größenordnungen und dann zwingt sie die beiden quasi, das Kondom überzuziehen und Estefania, nee Mama, mach ich nicht, ich mach nicht die Kondom drumrum, nee, mach ich jetzt nicht, das ist voll peinlich. Fällt auch 1000-mal der Satz. Ja, und dann machen sie das und bla und dann weigert sich eben im letzten Moment aber Estefania das doch zu tun und dann rennen sie raus, ne? Dann verlassen ja. sie das Haus und flüchten quasi.
Wie Bonnie und Clyde ein bisschen, oh.
Wie Bonnie und Clyde. Und die sitzen dann in irgendeinem Garten draußen und die Schwestern kommen dann irgendwann, die beiden holen und suchen. Und dann bockig legt sich Estefania ins Bett und dann kommt Silvia mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, kommt zu ihr und sagt, ach du eingeschnappte Nudel und so. Und
warum und, nur?
Genau, und dann ist irgendwann doch wieder alles gut, weil sie sich dann entschuldigt und sie einigen sich darauf mit Hilfe der Schwestern, dass die Schwestern noch viel eher die Aufklärung machen könnten, weil die das ja viel besser können und dann gehen sie in die Bibliothek.
Das fand ich auch, weil es ist 10 Jahre alt, nicht 100. Also ja. Gab schon Internet.
Sie gehen in die Bibliothek, gehen in die Abteilung S für Sex. Und schauen sich da an und holen dann erst so.
Sex. Das ist ein gutes Detail.
Ja, und holen sich dann so ein Buch aus dem Schrank, da steht dann, ist so ein pinkes Buch, wo dann Tantra draufsteht und dann ist er so, nee, stellen wir besser lieber wieder zurück in den Schrank. Und dann nehmen sie so ein paar Bücher mit und mit ein paar meine ich so 8 bis 9. Und ja, sie erledigen dann zusammen mit Estefania das Thema Aufklärung und dann ist quasi alles wieder gut und Happy End, wie gesagt, im umgebauten Garten. Und da gibt es dann eben das angekündigte, angeteaste Hack-Hawaii, was eben Toast-Hawaii ist, bloß statt Toast gibt es ein Hackfleisch-Patty.
Also ihre Ding. Kochkünste, das ist wirklich lecker, schmecker, Wollnis, Thema Hack hat mich wirklich traumatisiert, möchte ich an der Stelle sagen.
Ja. Ja, das ist im Prinzip die Folge. Ich, wie gesagt, fand es sehr schön und Mein Star ist Max. Da würde ich jetzt auch fragen, ist das ein wiederkehrender Charakter? Kommt der nochmal zurück? Oder war's das?
Also der ist noch in der nächsten Folge dabei. Da dreht Estefania dann vollkommen am Rad, weil die dann so pubertierend wird. Und dann nur noch alle anschreit, außer dem Max. Und dann ist dann auch plötzlich Estefania wieder weg, ist sie wieder weggelaufen und dann ruft die Silvia die Mutter von Max an und dann erzählt die, die feiern gerade ihr Zweiwöchiges. Das fand ich schön. Und dann nächste Folge, ich glaube wirklich eine danach oder zwei danach, da ist dann Estefania auch ganz komisch geknickt. Und dann hat sich herausgestellt, der Max hat eine andere. Also der ist ein schlimmer Finger eigentlich.
Ah, okay, verstehe. Ja, gut,
er hat sie betrogen.
Finde ich schon ganz gut, also dass Max so dann auch quasi erweiterter Cast wird.
Ja, leider nicht so lange, aber den hätte ich auch noch gerne öfter gesehen, aber fand ich auch gut.
Wird das nochmal zurückgebracht, weil am Ende der Folge gibt es ja, das ist glaube ich der ganz letzte Satz dann von wegen, danke Frau Wolny, und dann sagt, Silvia, also du kannst mich gerne Silvia nennen. Und das ist dann so der große Moment, wo sie sich dann ausgesprochen haben quasi.
Ja, er ist dann schon ein bisschen auf ihrer Seite. Also als die ihr Zweiwöchiges feiern, da platzt natürlich Silvia rein, weil eigentlich hatte Estefania Stubenarrest, genau. Und dann kommt sie natürlich da an deren Tisch, die essen gerade irgendwie Gyros oder so. Und sagt sie ja, Estefania, du hast Stubenarrest, bla bla bla. Und dann kommt der Max noch. Estefania, das hast du mir nicht erzählt, sonst wäre ich nicht mit dir hier hingekommen. Der hat richtig Angst vor ihr.
Ja, also es gibt natürlich diese klassischen, also einen Moment fand ich besonders schön, was so Silvia Wolny-Slang angeht. Also wir hatten die Gammel-Ottos, wir hatten, du siehst aus wie ein Knutschbär, wir hatten zum Beispiel auch so große Tütentaschen, als sie über den BH geredet hat. Der BH zum Aufblasen übrigens, damit meinte sie Push-Up-BH. Also so Sachen, aber der schönste Moment war eigentlich doch, als man dann so kurz auf die Häuserfassade geschnitten hat, man aber trotzdem Silvia hat schreien hören, wo es glaube ich darum ging, genau, warte mal, wo steht das hier? Da, genau, genau, Schrei, Haus von außen zu sehen, Doppelpunkt steht bei mir und dann, ich glaube bei euch zwiebelt es langsam im Schritt und dann hat man, das machen sie ja glaube ich manchmal, dass sie dann so wegschneiden von ihr und dann man so einen Hall drauflegt.
Ja, das finde ich auch immer gut, wenn man das macht.
Würde das dann noch lauter
sein. Das finde ich auch gut. Ja, und ihr Lieblingssatz ist eigentlich im Endeffekt, sie sagt immer im Endeffekt, auch wenn es halt gar keinen Sinn macht, so, ja, ihr könnt dann jetzt mal im Endeffekt, könnt ihr mal euer Zimmer aufräumen, so, das ist wirklich keinen Sinn macht, das gefällt mir besonders gut. Und ich muss ja auch sagen, eigentlich widerspricht es ja so meinem moralischen Kompass, sage ich jetzt mal, weil ich finde es eigentlich ganz schrecklich, seine Kinder so, ob im Fernsehen oder Internet bloßzustellen. Aber leider, ja, habe ich so eine kleine Hyperfixation auf die Wolnys.
Das verstehe ich. Und nach der Folge verstehe ich es noch mehr. Vielen Dank für die Hausaufgabe.
Sehr gerne.
Gerne geschaut. Wir haben jetzt in dieser Woche nicht über die Verräter gesprochen, weil wir es nächste Woche machen. Ist schon abgemacht. Aber ich habe noch eine Verräter-like-News. Und zwar eine Sache, die ich schon mal vor ein paar Wochen angedeutet hatte, weil ich sie tatsächlich auch schon ein bisschen länger, also ich weiß schon ein bisschen länger davon, ich habe es mitbekommen, dass die ARD sich die Rechte an Werwolf, also Werwölfe, ne, gekauft hat.
Oh.
Also das Spiel Werwölfe. Und es war ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Common Knowledge, dass die ARD damals eben auch die Verräter angeboten bekommen hat. Damals war ja auch Traitors in Großbritannien sehr der große Hype, ne, riesen Einschaltquoten und so weiter. Deswegen denke ich mal auch, dass es ein gewisses Wettbieten gab zwischen den Sendern und dann kann die ARD einfach nicht so viel für eine Unterhaltungsshow ausgeben wie RTL. Deswegen finde ich es auch verständlich, dass damals die ARD nicht zugeschlagen hat. Aber mein Verständnis von öffentlich-rechtlichem Fernsehen und von dem Bildungsauftrag und so weiter ist schon, dass Unterhaltung und solche Reality-Game-Shows wie das jetzt hier, auch wie Die Verräter, auf jeden Fall laufen könnten bei der ARD. Ich sehe da gar keinen Widerspruch. So, und deswegen glaube ich auch, dass sie sich jetzt eben umgeschaut haben, was gibt es denn, was ähnlich ist auf dem Markt, und haben sich jetzt, finde ich, sehr passenderweise Werwölfe gekauft, was eben in Frankreich schon ein Format ist. Also da wird schon genau dieses Spiel auch gespielt. Die haben da ein großes Set aufgebaut, und ich habe eben auch mitbekommen, dass die jetzt, ich glaube nächste Woche beginnen die Dreharbeiten, in Frankreich jetzt auch dieses Set nutzen dürfen von der französischen Version und dann dort quasi die erste deutsche Version von Werwölfe drehen für die ARD. Der BR ist da derjenige, der das mit einer Produktionsfirma zusammen umsetzt. Und ja, ich bin schon seit Monaten, seitdem ich es weiß, ziemlich großer Fan von der Idee, bin voll Hype dafür und ja, bin jetzt mal gespannt. Man ist schon, man hat schon hier gehört, ein Cast, der in der deutschen Reality-Landschaft bislang unbekannt ist, also Normalos machen hier mit. Und ein gewisser Ed, Dennis der Dödel, hat sich auch beworben dafür.
Was? Wirklich?
Ja, aber es ist halt aussichtslos, als BR-Mitarbeiter sich für eine BR-Show zu bewerben. Also da braucht man einmal googeln und sehen, okay, BR, dann dürfen die das natürlich auch gar nicht.
Ja, okay.
So von wegen.
Ist fair.
Ja, so deswegen, ja, ich habe das mehr zum Spaß gemacht so. Ja, aber
ich warte immer noch gespannt aufs erste Format, in dem du plötzlich auftauchst und uns es nicht sagen wirst. Du wirst einfach da sein.
Es ist als Journalist wirklich schwer, weil man natürlich, also das Letzte, was ich als Reality-Macher wollte, ist, dass ein Journalist mitmacht, ehrlich gesagt. Weil
stimmt,
du willst ja nicht, dass dann einer eine Geschichte später draus macht, so über die Zustände hinter den Kulissen von XY und so.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung. Deswegen checke ich das schon, aber es ist halt extrem schade und ich kenne die Drehwoche, ich weiß genau, wann sie beginnt zu drehen. Ich habe mir diese Woche versucht freizuhalten. Ich habe da schon was angenommen, was ich versucht habe zu verschieben, weil ich nur auf Verdacht, ob ich dann doch genommen werde für Werwölfe, ich hätte das gemacht. Also an mir liegt es nicht. Mein Wille ist da, aber es ist leider sehr schwer. Deswegen, falls ihr TV-Macher seid und unbedingt wollt, dass Ed Dennis der Dödel mal mitmacht, dann ich mache keine Geschichten drüber. Ne? Es ist völlig.
Mal Leute.
Ja, markiert mich in den Kommentaren.
Genau.
Also ich würde das super gerne machen, aber ich verspreche, dass ich keine Geschichten oder irgendwas draus mache. Das ist mir völlig wurscht. Ich werde es auch von mir aus hier im Podcast, wenn ihr das wollt, nicht besprechen. Ich würde einfach gerne mitmachen.
Jetzt wird es verzweifelt, Dennis. Jetzt reicht's.
Ich weiß, aber ich bin auch verzweifelt, weil es ist,
nein,
es ist so.
Ich werde dich da unterstützen, Dennis. Wir schaffen das.
Ja.
We got you.
Aber was? Wie stehst du denn zu Werwölfe?
Ich weiß darüber jetzt noch nicht so viel, wenn ich mit dir ehrlich bin. Ich höre das gerade zum ersten Mal, aber
naja, ich auch. Also ist ja auch noch eine Meldung von dieser Woche. Man kann auch nicht viel darüber wissen, aber okay. Werwölfe als Spiel kennst du ja. Es ist ja Die Verräter quasi, ne?
Ich spiele das ja auch mit den Kids auf der Arbeit, ne? Ich bin großer Fan von dem Spiel.
Ja, dann bist du auch bestimmt interessierte Schauerin der ersten Staffel Verräter.
Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also wie die das auch umsetzen und so.
Aber ich guck's nur, wenn Dennis nächste Staffel mitmachen darf. Falls das jemand hört, der es hören soll.
Also ich freue mich da total drauf. Bin sehr gespannt, wie die das alles machen. Hab natürlich ein bisschen Angst, weil es dann doch die ARD ist, die es macht. Aber ich glaube, sie haben den Schuss schon gehört und Verräter, wie gesagt, da ist nichts dran, was irgendwie meiner Meinung nach es zu einem No-Go für die ARD machen würde zum Beispiel. Deswegen könnte man meiner Meinung nach hingehen und sagen, wir machen es genau wie die Verräter. Und das wäre auch meine Lösung dafür, ehrlich gesagt. Naja.
Okay, mal schauen.
Noch ganz kurz, es gibt eine neue RTL-Quiz-Show mit Sonja Zietlow, die heißt Schlauer als alle, schlägst du Deutschland am 19. und 26. Mai. Es geht darum, dass ein Einzelner oder eine Einzelne auf das Wissen des ganzen Landes trifft. Es geht darum, das Volk oder das Land in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu besiegen. Also da ist zum Beispiel eine Gruppe die Ärzte oder die Supermarktkassierer oder die Glatzenträger oder die Tinder-User. Es wird hier aufgeführt als Beispiele. Und schlägt man alle diese Gruppen, dann winkt ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro. Das ist das Ding.
Okay. Hört sich interessant an.
Ja. Finde ich auch. Ab Juni gibt es die zweite Staffel von Kaulitz und Kaulitz bei Netflix. Da geht es weiter. Natürlich auch mit vielen Preisen, glaube ich auch. Oder zumindest nominiert worden damals. In der zweiten Staffel geht es unter anderem darum, dass dunkle Wolken im Paradies aufziehen, steht hier dabei. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage. Alles das passiert in Staffel 2. Dann habe ich noch gesehen, genau, RTL Plus experimentiert mit einem Shopping Queen Ableger. Shopping Queen Das Duell heißt es. Ab 5. Mai 5 Folgen von Shopping Queen Das Duell. Es geht darum, dass sich zwei modebegeisterte Frauen innerhalb einer Folge dem direkten Fashion-Duell stellen. Die beiden kennen sich dabei. Es kann sich etwa um Freundinnen, Zwillingsschwestern oder auch um eine Mutter-Tochter-Kombination handeln. Wie beim normalen Shopping Queen geht es um 500 Euro und es gibt 4 Stunden Zeit, um ein Outfit passend zum vorgegebenen Motto zu shoppen. Und Guido bewertet bis zu 30 Punkten und genau, das ist das Ding. Also einfach das Duell jetzt bei Shopping Queen. Ja. Und dann haben wir noch News zum Thema The Voice. Da ist die neue Jury bekannt und zwar sind dabei in dieser Staffel auf den Stühlen Shirin David, Nico Santos, Ray Gavi und Smudo und Michi Beck als Duo. Also das ist jetzt unüberrascht. Also ne, die waren glaube ich jetzt die waren alle schon mal auf jeden Fall. Raus ist im Vergleich zur letzten Staffel Samu Haber, also doch, viele sind raus. Samu Haber, Kamrat, Yvonne Katterfeld und Mark Forster war letzte Staffel.
Ja, aber Shirin war auf jeden Fall auch schon mal und Nico Santos auch.
Ja, ja. Also waren alle schon mal, steht hier auch dabei. Okay. Ja, das, also Anni war ja letzte Staffel beim Finale, weil sie ja,
ach ja.
In Hamburg ja, damals von Jörg Pilawa direkt das Ticket gewonnen hat.
Queen.
Legendärerweise. Ja, stimmt, deswegen. Ja. Schließt sich hier der Kreis. Und es schließt sich nicht nur der Kreis, es schließt sich auch die Folge. Wir sind am Ende und ich sage noch, dass ich mittlerweile auch verraten kann, worum es in dem Podcast geht, der am 21.05. rauskommt. Am 21.05. kommt ein Podcast, den ich hosten werde für den SWR und den RBB. Da geht es um Peter Lustig und Elfie Donnelly. Elfie Donnelly ist die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und das Ding ist, Elfie Donnelly und Peter Lustig waren mal ein Paar in den 80er Jahren und 90er Jahren und 2000ern. Und also, ne, die waren ihr ganzes Leben miteinander verbunden, haben sich als junge Menschen kennengelernt. Und wir erzählen in dem Podcast die Geschichte, wie die zusammen als Couple, als Power-Couple, das Kinderfernsehen, die Kinderunterhaltung quasi revolutioniert haben. Und wie die sich gegenseitig geholfen haben, durch was für private Erlebnisse die beiden durchgegangen sind. Peter war schwer krank, Elfie und Peter hatten ein Kind. Wir haben mit dem Sohn auch gesprochen in dem Podcast. Also viele Sachen passieren. Beide waren bei Bhagwan, bei dieser Meditationsbewegung, dieser Sekte wird sie auch genannt, waren beide Teil davon und wir erzählen, was sie damit zu tun hatten und wie all das Einfluss hatte auf ihre Werke, also auf Löwenzahn, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und das ist wirklich ein sehr schöner Podcast geworden und der kommt am 21.05. raus und ich freue mich sehr, wenn ihr den dann anhört. Ich werde ab jetzt öfter nochmal zu sprechen kommen darauf, aber jetzt schon mal der Hinweis, markiert es euch im Kalender, das wird ein schöner Podcast. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, dass ihr Jana folgen könnt. Wie das geht, seht ihr in den Shownotes, genau wie der Hinweis zur Hausaufgabe, die Jana gegeben hat, wo ihr das alles nachschauen könnt. Und deswegen sage ich jetzt nur noch danke an Jana fürs Dabeisein.
Ja, danke für die Einladung und dass ich endlich über die Wollnys sprechen durfte, auch wenn es außer mir keinen juckt.
Doch, mich juckt es und bestimmt ganz viele andere auch. Also ich habe hier jahrelang immer wieder Detlef muss reisen aus dem Schrank geholt.
Ist oder, aber auch oder wahnsinnig gut.
Hochzeit.
Detlef muss reisen, das ist einfach.
Ja, wir haben noch so ein, zwei, drei Folgen, die wir noch nicht besprochen haben. Von daher kommt das bestimmt auch noch
irgendwann. Jederzeit gerne.
genau,
bin Fan.
Machen wir. Genau, also danke fürs Dabeisein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Und wir müssen jetzt erstmal die Bananen rausholen, die Kondome und oh, nee. Zusammen nochmal das Thema Aufklärung durchgehen.
Bis dann. Hey.